Heidiho, liebe Welt, hier ist der Steven. Ich muss mich kurz vorschalten, denn in der Post-Production habe ich gemerkt, dass auf der Spur von Erik Schmidt, die wir aus der Ferne mitgeschnitten haben, leider hier und da ein paar Lücken zu finden waren, ein paar Artefakte zu hören sind und ich auch ein bisschen an der Geschwindigkeit schrauben musste, damit man am Ende noch richtig gut was versteht. Ihr seid von uns ja ganz andere Qualität gewohnt und deshalb werden wir für kommende Interviewfolgen an der Qualität arbeiten. Dieses Interview wollen wir euch natürlich nur wegen ein paar kleinen Tonschwierigkeiten nicht vorenthalten, denn Erik Schmidt war ein fabelhafter Interviewpartner, der sehr viele interessante Dinge zum Film und auch darüber hinaus mit uns geteilt hat. Und in diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Erik Schmidt und das Leben der Wünsche.
Ich habe die Aufgabe gegeben, okay, guck doch mal an verrückten Sachen, die passieren, so aus dem Alltag, so, und das bauen wir dann ein, so. Und wir haben irgendwann, sind wir irgendwo eine Straße gelaufen, da kam ein Typ, der hat so 6 Bürostühle getragen. Das sah wahnsinnig lustig aus.
Das war Mo bestimmt. Genau.
Heidiho, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und wir haben eine spezielle Folge heute. Die Begrüßung bleibt natürlich gleich. Da kann Mo, der heute nicht dabei ist, gar nichts gegen machen. Ja, unser Heidiho, das bleibt. Ich sage, wir haben eine spezielle Folge, denn wir haben mal wieder einen Gast am Start. Und zwar den lieben Erik Schmidt. Hallo Erik.
Hallo. Schönen guten Tag.
Und mit mir heute in dieser Folge ist auch der Sandro. Wir unterstützen uns heute also gegenseitig und werden euch dann besagten Erik Schmidt und seinen Film, den er heute mitgebracht hat, das Leben der Wünsche, jetzt gleich näher beleuchten.
Also hallo auch von meiner Seite, Erik. Schön, dass du heute bei uns bist. Das hat sich, wie wir gerade im Vorgespräch erfahren haben, waren wir sehr zeitig mit der Anfrage. Und das freut mich umso mehr, denn ich war derjenige, der das gemacht hat. Ganz klassisch über Instagram. Warum? Schön in die DMs geslidet, wie man so sagt. Ja, ich habe von Das Leben der Wünsche mitbekommen. Und darum geht es heute auch hier vordergründig, weil der Film startet am 13. November in den Kinos. Die Premiere ist an der Stelle, wo wir das aufnehmen, auch schon durch. Das heißt, du bist also mitten im Promo-Stress und wir sind einer von den vielen Terminen, die dir jetzt wahrscheinlich bevorstehen. Und dieser Trailer, der hat in mir etwas ausgelöst, wo ich dachte, ach krass, deutsches Kino in dieser Form habe ich lange so visuell nicht mehr wahrgenommen. Rein durch die Bilder und das, was es in mir bewirkt hat. Und das hatte mich dazu gebracht, einfach direkt den Regisseur ausfindig zu machen, anzuschreiben. Und jetzt bist du hier, deswegen freue ich mich, dass das klappt. Und für euch da draußen ganz kurz, wer ist Erik Schmidt? Erik Schmidt ist der Regisseur eben von diesem Film Das Leben der Wünsche, der jetzt startet. Das ist ein deutscher Spielfilm, eine deutsche Produktion. Da geht es um Felix Niemann, gespielt von Matthias Schweighöfer, der einen, ja, ich würde schon sagen, recht desillusionierten Familienvater spielt, der von seiner Arbeit frustriert ist, der quasi in so einem Hamsterrad gefangen ist. Und was dazu kommt, ist, dass seine Frau sich, wie er überraschend feststellen muss, auch von ihm trennen möchte, weil die einfach das Miteinander verloren haben, die Perspektive im Leben. Und auch seine Kinder hängen da natürlich mit dran. Und alles in seinem Leben distanziert sich so ein bisschen von ihm. Und in dieser Situation trifft er dann auf eine geheimnisvolle Figur, einen geheimnisvollen Fremden, der ihm dann eben anbietet, ja, 3 Wünsche zu erfüllen. Und Felix hofft dann dadurch natürlich so klar alle seine wunden Punkte im Leben, oder seine Wunden zu reinigen, seinen Job zurückzuerhalten, seine Familie zurückzugewinnen. Und denkt dann, dass er ganz clever ist und wünscht sich einfach, dass künftig all seine Wünsche wahr werden. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt der, warum erzählst du so viel? Das ist die Kausalitätskette, die dann in Ereignis tritt. Und da geht dann der Film erst richtig los. Denn bald erkennt er, dass das, nämlich dieses Leben der Wünsche, mehr Fluch als Segen ist. Und das ist das, was ich zum Film sagen kann, was euch vielleicht hoffentlich da draußen auch anzuckert, dazu ins Kino zu gehen. Und würde ich auch sagen, viel mehr spoilern werden wir auch nicht über den Film. Ich hoffe, Erik, das trifft so den Nagel auf den Kopf für das, was der Film, was es synopsismäßig in den Film geht. Würdest du noch was dazu
geben? Hat mir gut gefallen.
Ja, sehr gut.
Ich möchte da öfter nochmal dazu beiholen. Nee, ich glaube, was man noch sagen kann, ist, er nimmt das natürlich alles nicht so richtig ernst. Und als er sagt, ja, dann nicht doch alle wünschen, weil das geht ja normalerweise, bei diesen Wunschfilmen geht es ja normalerweise, ist ja nicht immer eine Regel, dass man das nicht darf. Und das spielt jetzt möglich, was würde passieren, wenn das alle doch macht und doch darf. Und was mich dann wirklich auch interessiert ist, wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich stattfindet. Das ist nicht so ein, quasi jetzt so Hollywood-Magic, irgendwie eine Kutsche mit 6 Pferden, sondern man weiß nicht so ganz genau, ob er sich das jetzt einbildet und einfach immer paranoider und verrückter wird oder ob da jetzt wirklich irgendwie Magie am Werk ist. So, es bleibt auch eigentlich bis zum Schluss so ein bisschen beides möglich, ob das jetzt seine Wahnsvorstellung ist, sein Traum oder ob das eine wirkliche Reise ins Bewusstsein ist. Weil wenn alle Wünsche wahr werden, ist das Interessante, was passiert mit diesen, mit den dunklen, unterbewussten Wünschen eigentlich? Was ist, wenn die wahr werden? Und das ist was, was mich von Anfang an dieses Projekt so ein bisschen gebunden hat, ist irgendwie so genau diese Frage so. Also jeder kennt es ja, wenn du so richtig krass sauer auf irgendwen bist, welche Gedanken da nicht mal kommen so und denkst, oh fuck, hab ich das gerade wirklich gedacht? Sind wir das? Befehlt uns das, wenn wir solche Wünsche oder solche tiefen, bösen Sachen auch im Kopf haben, ist das ist auch ein Teil von uns oder sind unsere Wünsche vielleicht gar nicht so sehr ein Teil von uns, wie wir das mal glauben? Und dann kann man im Umkehrschluss sagen, okay, vielleicht die Positiven nicht mehr Wünsche sind vielleicht auch nicht unbedingt ich, sondern sind vielleicht auch nur irgendwelche anderen Ideen oder irgendein Streich, den mir mein eigenes Gehirn spielt quasi so. Und da ist ein interessantes Spannungsfeld, finde ich.
Nimmst du direkt ganz viel vorweg, was ich sehr spannend an dem Film fand. Allein diese Grundprämisse, ist ein Wunsch was Gutes? Wir denken das. Also für uns ist das in unserem Sprachgebrauch einfach so, ein Traum ist was Gutes oder ein Wunsch ist was Gutes, aber ist das denn wirklich so? Und das hat viel getriggert zum drüber nachdenken. Bevor wir da aber jetzt weiter nochmal deepdiven, an der Stelle soll ich immer nochmal erwähnen, dass du ja nicht nur der, in Anführungsstrichen, der Regisseur des Films bist, sondern auch zusammen mit Friedmann Karik das Drehbuch geschrieben hast und das wiederum basiert auf dem gleichnamigen Roman Das Leben der Wünsche von Thomas Glavinschik. Glavinitsch. Ist, weil er ist Österreicher, aber der Nachname, den konnte ich jetzt nicht genau zuordnen. Aber der hat das Buch geschrieben. Da ist erstmal die Frage, wie kam es denn dazu, diesen Stoff zu adoptieren?
Ja, also die Geschichte des Drehbuchs ist, glaube ich, schon 4 Podcast-Episoden wert. Oder zumindest wäre möglich. Das ist natürlich eine sehr lange Geschichte. In der kurzen Zusammenfassung ist es ein bisschen so, dass Matthias Schweighöfer selber diesen Roman gelesen hat und dann entschieden hat, da müsste man doch mal einen Film drüber machen. Hat daraufhin einen französischen Drehbuchautor, mit dem er sowieso schon mal arbeiten wollte, irgendwie gefragt. Der wiederum hat dieses erste Drehbuch geschrieben. Und als dann mein Debütfilm Cleo rauskam, hat er gesagt, okay, das ist wiederum der richtige Regisseur dafür und hat mich dann gefragt. Er aber mit diesem Drehbuch, das es dann schon gab, im Gepäck, sondern ich erst dieses Drehbuch gelesen habe, was wiederum von diesem Franzosen schon mal komplette Neuinterpretation des Romans war. Der wiederum nach wie vor sehr schön, aber wirklich sehr, also er ist unterfilmbar, finde ich, so dieser Roman. Dann kam erstmal Corona und das Projekt wurde erstmal eingestellt und da war es noch Ruhe und dann wurde es aber nochmal neu mit 9 Leuten aufgestellt und es hat so ein bisschen gedauert, bis wir dann tatsächlich mit Friedemann Kahl und mir selbst dann eben die Fassung hatten, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt die wir verfilmen wollen. Was zur Folge hat, dass wir relativ weit von Romanen entfernt sind, weil die Basis immer noch ganz tief drin eigentlich bei dieser, auf der Version des Franzosen eigentlich steckt. Also letztendlich. Die Grundprämisse ist nämlich dieses, was passiert eigentlich mal, wenn alle Wünsche wahr werden und jemand glaubt das und fängt an, sein ganzes Umfeld quasi zu interpretieren als von ihm gesteuert, was passiert mit so einer Person. Das ist natürlich gleich geblieben. So. Wir haben mehr filmische Struktur reingebracht, die Reise nochmal deutlich und den Abschluss und die Erkenntnis viel deutlicher gemacht.
Wie würdest du jetzt erstmal darauf reagieren? Hast du dahingehend noch Fragen zu der Umsetzung oder wollen wir dann direkt noch tiefer ins Detail zum Film gehen? Weil ich glaube, das lohnt sich dann an der Stelle auch schon.
Nee, ich denke, wir können direkt noch ein bisschen tiefer reingehen, denn da gibt es ja auf jeden Fall noch einiges rauszuholen. Mit welchem Punkt würdest du denn da starten, Sandro?
Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal das Design. Also ich bin da, ne, wie ich schon sagte, eingehend, der Trailer war das schon so ein Augenöffner für mich und irgendwie hatte der einen Vibe so einen. Recherchiert man dann ein bisschen zu dir und Cleo und dann bekommt man hier und da auch Kritiken, wo du dann mit so Leuten wie Jean-Pierre Genet oder Michael Gondry verglichen wirst, was ich ja aus einer Cineastenperspektive unglaublich spannend finde, auch für einen deutschen Regisseur. Und Michael Gondry, also Vergiss mein nicht oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe viel von diesem Gefühl auch in deiner Filmsprache gesehen und auch dieses Design, auch dieses retrofuturistische, weiß nicht, ob man das so nennen kann fast, weil das auch wieder so, würdest du auch so nennen, ja, diese Liebe in Details, man ist sehr, sehr schwelgerisch, ohne zu sehr den Zuschauer direkt da rein zu erklären, warum jetzt gewisse Sachen so designmäßig ist. Deswegen vielleicht, um das mal irgendwie in eine Struktur zu bringen, was ist so, würdest du sagen, dein visueller Erzählstil auch und wie hast du das diesen Stil dann in diesen Film umsetzen können, auch mit den Designentscheidungen und wie die ganze Bildgestaltung und sowas umgesetzt wurde?
Ja, ich fange so an. Ich komme eigentlich vom Kurzfilm. Also ich habe nicht Film studiert, sondern ich bin wirklich über die Freude am Machen so ein bisschen zum Film gekommen und habe eigentlich mehrere Jahre lang wirklich auch nur Kurzfilm gemacht. Das war quasi meine Arbeit, war Kurzfilm machen. Ich bin weiterhin auch ein großer Fan des Kurzfilms, weil der experimenteller ist und hab da viel Spaß gehabt mit letztendlich so selbstgemachten Tricks, analoge Filmtricks, wenn ich Perspektive spiele, da Burschen irgendwie aus Pappe ausgeschnittenes Zeug, so, wo die Idee im Vordergrund stand und die meistens auch immer sehr günstig zu machen waren. So. Und dann mit einem dieser Kurzfilme, Larson Girlpiece, der lief auf sehr viel Festivals, da bin ich um die Welt gekommen mit dem Ding und daraus ist die Idee geboren, es wäre doch mal cool, mal so einen ganzen Film zu machen. Kurzfilm hat man den Nachteil, man ist, läuft auf Festivals, dann läuft man so einen Block mit irgendwie 12 anderen meist coolen Kurzfilmen. Man hat natürlich immer schöne Publikumsreaktionen und Sachen, aber es ist trotzdem immer dieser Block irgendwie, in dem man da drin ist. Wenn man mit einem Kurzfilm so viele Leute erreichen kann, was kann das quasi, wie kann das bloß sein, wenn man so mal einen ganzen Abend nur den einen Film zeigt? Und das hat mich dann angefangen zu interessieren und so ist letztendlich Cleo mein Debütfilm entstanden. So. Und ja, ich kenne natürlich diese Michel Gondry und Jean-Pierre Jeunet vielleicht, die mich auf der einen Seite natürlich ehren, weil es natürlich aus meiner Sicht fantastische Filmmacher sind, die eben auch tatsächlich aus der gleichen Welt kommen oder zum Beispiel die gleichen Ansätze vielleicht haben. Es ist natürlich immer auch ein bisschen seltsam, mit solchen Ikonen verglichen zu werden, die so viel weiter sind und so tolle Filme gemacht haben. Ja, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen unangenehm, aber ich weiß ja, wo es herkommt. Ich glaube, weil man in Deutschland eben sowas seltener macht. Also es ist tatsächlich irgendwie so, das sage ich jetzt als aus der Zuschauerperspektive, als deutscher Kinozuschauer, der eben auch wirklich bin und ich gehe gerne ins Kino. Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland wirklich das Visuelle gar nicht so sehr mehr in den Vordergrund legen möchte. So fast schon bewusst vielleicht. Ich weiß nicht genau. Ich möchte es nicht überinterpretieren, aber für mich ist es eben persönlich sehr wichtig. Ich finde, Kino muss visuell sein und es macht mir auch einfach wahnsinnig Spaß, letztendlich so zu denken und dann auch so zu arbeiten. Und hier bei Lebende Wünsche war es für mich ja auch interessant, weil es war natürlich so gesehen jetzt nicht ein ganz komplett freies Projekt. Das war eben nicht mein Debütfilm, wo ich letztendlich mache, was ich will, oder gar ein Kurzfilm, wo ich komplett alles mache, was ich will. So, es war halt eine andere Nummer, es waren andere Leute involviert und andere Gelder involviert und es muss natürlich auch andere Bedürfnisse irgendwie dann stillen letztendlich. Und da dann den Weg zu finden und die Besprache zu finden, war für mich eine neue, wirklich fantastische Herausforderung. Und es gibt dann halt immer so diese kleinen Sachen, an denen ich mich dann abarbeiten konnte. Beispielsweise spielt der Film so ein bisschen so einer Parallelwelt, was ist ja jetzt irgendwie so schon so retrofuturistisch genannt, das gefällt mir ganz gut. In wahnsinnig vielen Kritiken wird es irgendwie so als futuristisch genannt, was ich wirklich sehr fehlinterpretiert finde. Zum Beispiel gar keine Bildschirme in dieser Welt und solche Sachen. Also keine Computerbildschirme in der Arbeitswelt. Und wir haben, um diese Stadt zu kreieren, können wir gleich mal dazu kommen, aber worauf ich hinaus will, ist, um diese Stadt zu kreieren, in das spielt, weil ich wollte jetzt nicht, dass es irgendwie plötzlich, das spielt ja in München oder in Alexanderplatz, habe ich erkannt, oder Frankfurt wäre vielleicht noch am nächsten gekommen, haben wir diese Stadt tatsächlich gebaut. Und damit meine ich, wir haben wirklich so ein Modell gebaut, also letztendlich in meinem Fall muss es dann auch wirklich günstig sein, weil keiner hat jetzt irgendwie Gelder dafür, jetzt noch irgendwie große Stadt zu kreieren oder sonst was. Wir haben die wirklich aus Pappe gebaut und dann bedruckt. Ich hatte dann wirklich fantastische dieses Team, Jonas Riemer und Casanova, möchte ich an Stelle mal erwähnen, die da hier wirklich reingehängt haben, haben so auf 5x5 Meter so ein Modell gebaut letztendlich und haben da die ganzen Schlösser gemacht. Das wurde natürlich dann doch irgendwie relativ aufwendig, weil jedes Mal, wenn wir aus dem Fenster vom Büro gucken, müssten wir die Stadt auch sehen. Das heißt, wir mussten vor Grün reden, mussten dann die Pappstadt dann da einfügen und so. Also es war dann tatsächlich doch noch relativ aufwendig, aber das sind die Sachen, die mir dann wichtig sind, wenn wir sagen, okay, wenn wir so ein urbanes Märchen erzählen, dann müssen wir auch respektieren, das darf jetzt nicht einfach aussehen wie die Düsseldorfer Fußgängerzone. Das muss jetzt irgendwie eine eigene Welt sein. Und diese Welten zu kreieren, das ist dann für mich, glaube ich, so ein bisschen auch ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen Triebfeder, dann eben so zu denken. Das war dann eine Frage eigentlich, warum oder wie ich dazu kam letztlich so. Und ich persönlich liebe es von Kino, dass es die Kraft hat, mich in andere Welten zu hieven. Es gibt verschiedene Ansätze beim Kino, die alle ihren Wert haben. Manche sind halt hyperrealistisch und so toll. Und ich mag einfach gerne in eine andere Welt teleportiert werden, wo dann aber die Gefühle und die Emotionen genauso wahr sind und mich vielleicht noch mehr erreichen können.
Also auf jeden Fall gut, dass du direkt die Modellstädte angesprochen hast, weil ich hätte jetzt nachgefragt, weil auch mir ist das aufgefallen und ich habe das gesehen und dachte, geil, coole Idee, hat mich so ein bisschen an Science-Fiction-Filme der alten Schule erinnert, so ne, aus den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern und habe dann auch im Abspann ja gelesen, dass es dort Modellbauer gab, du hast es ja gerade erwähnt, also allein schon diese Liebe zum Detail, das fand ich super. Beim retrofuturistischen Design, da sind wir hier alle im Podcast Fan von, also von daher waren wir da sowieso sofort auf deiner Seite. Und dann auch so beim Arbeitsplatz, ja, da dachte ich halt auch so, das ist schon sehr mysteriös. Was ist das eigentlich für eine Firma? Was machen die da eigentlich? Ich habe dann immer so gedacht, das erinnert mich in Teilen an Severance so ein bisschen, dass die da irgendwas machen und keiner weiß eigentlich, was machen die so richtig. Und dann ist dann ja auch da dieses Meeting mit dem CEO und ihm gewesen, wo er seine Idee vorstellt. Und irgendwie hat man so eine ganz krude Vorstellung, aber am Ende weiß man trotzdem nicht so richtig, was die machen. Und das fand ich alles total cool und anders. Und das ist auch das, was mich so überrascht hat, weil ich, und da lege ich mich jetzt hier so ein bisschen offen, ich wusste jetzt vorher nicht so ganz genau, was mich bei dem Film erwartet. Und wenn man in den vergangenen Jahren immer deutscher Film und Schweighöfer gehört hat, dann hat man eher andere Assoziationen gehabt. Und was Schweighöfer halt in den letzten Jahren auch so ein bisschen für mich geschafft hat, ist seit Army of the Dead, wo er mitgespielt hat, sich so ein bisschen aus dieser Rolle freizuspielen. Und er probiert dann auch mal andere Sachen, wie zum Beispiel letztens den Science-Fiction-Film Brick, den finde ich zwar nicht so gelungen, wie er, oder nicht so gut, wie er hätte sein können, aber ich finde es halt einfach total cool, dass er sowas halt einfach macht. Er macht halt einfach einen Genre-Film. Genau dieses Gefühl hatte ich halt auch hier wieder, dass er halt sich mehr traut, mal aus diesem alten Schema auszubrechen und das hier dann auch ziemlich gut umgesetzt hat. Also ich war wirklich positiv überrascht.
Er hat auch Bock. Also es war wirklich auch sein Ziel. Ich meine, deswegen hat er sich ja auch dann letztendlich getraut, mich da reinzuholen. Das rechne ich mir auch hoch an. Das war zu einer Phase, so Cleo lief zwar gut an und es war irgendwie gut alles so. Das war jetzt nicht so, dass danach irgendwie, ich habe Angebote da bekommen, aber es ist so, ich sag mal so, Matthias kann ja schon ein bisschen aussuchen, mit wem er arbeitet. Und das war natürlich, ich von ihm auch wahnsinnig mutig, das jetzt einfach so zu machen. So. Und war für ihn auch nicht immer einfach und für mich war es auch nicht immer einfach. Und da kommen noch eine andere Komponente hinzu, ist natürlich in dem Moment, wo man eben auch Geld möchte für einen Film, noch mehr Leute mitdrehen. Und da natürlich, ich sag mal so, die Austarierung, wie verrückt, wie verspielt, wie fantastisch darf ein Film oder ein Matthias Schweighöfer-Film im Deutschen überhaupt sein, natürlich irgendwie zu viele Diskussionen irgendwie geführt hat. So. Aber grundsätzlich, nochmal zu Matthias zurückzukommen, das mochte ich eben auch so gerne, ist halt diese Spielwut, die er hatte, da auch wirklich mal einen Charakter zu spielen, den er so noch nie gemacht hat. Mich wirklich auch so ein bisschen dahin zu gehen, wo es weh tut, oder auch immer so zurückgenommen zu spielen, diese Sache mit den Haaren, diese Figur wirklich auch zu entwickeln, wie sieht ihr denn aus, wie läuft der, wie redet der und so die Sachen, das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht und hat ihm, glaube ich, auch viel Spaß gemacht und auch, ja, wie ich finde, zu was geführt, wo man sagen kann, okay, das ist ein Charakter, der eine Reise durchmacht. Gleichzeitig verkörpert er aber auch so einen Typ, den man so kennt, also so einen Typ Mann, irgendwie der vielleicht in einigen Männern drinsteckt, meiner Generation, sage ich mal so. Männer, die in den 80ern aufgewachsen sind, wo die Zukunft noch so vielversprechend war und jetzt auf einmal sind wir in dieser Zeit hier und alles ist so unsicher und komisch und uns geht es auf der einen Seite so gut wie noch nie und auf der anderen Seite sind alle irgendwie so unzufrieden wie noch nie und alle sagen immer so, ja, früher und also so eine ganz seltsame, finde ich, Unzufriedenheit, weil man hat doch irgendwie mehr erwartet vom Leben so ein bisschen und das ist so ein Grundgefühl, das ich so entdeckt habe, was ich sehr aktuell finde und zwar so für mich persönlich dann, als es dann ging, okay, im Prinzip ist es ein moderner Faust, den wir machen. Was ist es denn eigentlich für ein Männerbild, das eigentlich interessant ist? Wer müsste denn eigentlich hier mal über sich selbst nachdenken? Und all die Sachen haben dazu geführt, dass wir mit Matthias halt diese Figur dann so entwickelt haben, wie sie dann wurde.
Das ist ein interessanter Aspekt, aber erzähl ruhig erstmal, wenn du eine Überleitung schaffen willst, Erik.
Nee, eher einen anderen Punkt nochmal zu dem retrofuturistischen Aspekt, den meintet so. Also das ist eben auch was, was für mich eigentlich relativ, und was für mich sehr wichtig war, was zu sagen, wir haben so eine Stadt, eine ganze Welt, die eigentlich so ein bisschen anders ist oder auch letztendlich unerklärlich so diese Stadt. Man merkt ja schon ein bisschen, dass es eine Hotelstadt ist. Gleichzeitig haben wir natürlich auch digital bearbeitet, da fliegen dann ein paar Vögel und ein paar echte Wolken zu sehen, sodass man nicht genau weiß, was es denn eigentlich ist. Und ich weiß, dass das gewissermaßen ein Risiko ist, gerade in Deutschland ist man einfach darauf jetzt nicht so gefasst, nicht genau zu wissen, was ist. Das ist auch die Schwierigkeit, überhaupt einen Trailer für diesen Film zu machen, weil was ist es denn jetzt eigentlich genau? Ist es jetzt eine Komödie oder ist es ein Drama oder ist es ein fantasievoller Film oder ist es ein sozialkritischer Film oder ist es ein Film über ein Paar, das sich auseinanderlebt und so. Das gibt ja wirklich sehr viele Ebenen. Das macht es teilweise sehr schwer, aber witzigerweise finde ich ja gerade das daran so interessant, weil wir vorhin auch über diese Wünsche und dieses Unterbewusstsein gesprochen haben, diese Unklarheit, ob seine Wünsche jetzt wahr werden oder ob er paranoid ist. Und das sollte sich halt über verschiedene Aspekte ziehen. Freut mich sehr, dass das mit dieser Arbeit so aufgefallen ist. Das ist jetzt tatsächlich in all diesen Interviews noch nie so richtig angesprochen worden. Ich glaube, das wird auch oft einfach so hingenommen. Und ich erkläre das mal ganz kurz. Das geht auch aus so einer Arbeit und man weiß eben nicht so genau, was er macht. Aber alle Leute sind sehr beschäftigt und reden auch darüber. Weil im Übrigen gar nicht so leicht fand ich im Drehbuch, das dann hinzubekommen. Wenn er in seine Arbeit reinläuft, sieht man nur einen riesigen Turm und da steht der Oasis, ist der Name der Firma. Hat natürlich auch so seine Gründe, aber darunter steht We Sell Everything. Und das sollte halt eben das, diese Tür aufmachen. Okay, das ist eigentlich so, keine Ahnung, das hat einer von diesen Konzernriesen, die uns letztendlich gerade letztendlich all unsere Wünsche erfüllen. So. Das ist unsere moderne Wünscherfüllung. Wir können per Knopfdruck wirklich alles bestellen. Wir können wirklich alles, was wir wollen. Und die Chance, dass es morgen früh kommt, ist relativ hoch. So. Und die Leute, diese Wunscherfüller, ist natürlich genau, was wir wollen. Und es gibt Algorithmen und Maschinen und ganze Büroetagen, die sich damit auseinandersetzen, was wir drei hier eigentlich gerne hätten. So. Und wie kann man uns erreichen und so weiter. Insofern war da der Schritt dann sehr nah zu sagen, okay, wenn wir über Wünsche reden, aber die Zeit, dann müssen wir das irgendwie mit reinnehmen. Auch wenn es letztendlich, sagen wir so einen Seitenstrang letztendlich nur hat. Aber wir erfahren dann letztendlich im Film auch irgendwas, was es in so einer Welt eigentlich heißt, wenn man noch tiefer in die Wünsche reingeht und die Emotionen noch tiefer bespielen möchte. Und welche Fragen da jetzt eigentlich noch auf uns warten.
Das ist super faszinierend, weil das sind jetzt sehr viele Punkte. Ich versuche das mal irgendwie in eine Struktur zu bringen. Da gibt es ja auch dieses Pitch-Meeting, wo er schon im Prinzip den Fluch oder den Segen hat, ne, dass er sich das wünschen kann. Und ich habe das schon auch so als Kniff verstanden, als Drehbuchkniff, dass gar nicht so richtig klar ist, um was es da geht, um welches Produkt so, ne? Und das, wie Steven ja auch gerade meinte, dass es aber auch gar keine Rolle spielt. So, weil am Ende des Tages ja diese Wunschmetapher, ne, wir sind ja schon in dieser Zukunft, dass unsere Feeds, unsere Wünsche aus unserem Browserverhalten auslesen und uns als Wünsche verkaufen und wir uns dadurch ja den ganzen Tag auch selbst betrügen lassen und das ja auch in Kauf nehmen und das halt weiter zu instrumentalisieren und da auch auf eine düstere Zukunftsvision hinzuweisen, das fand ich schon sehr clever, ohne da eben zu sehr eben eine andere Geschichte noch zu erzählen, die jetzt vom Hauptcharakter wegführt. Speaking of Hauptcharakter, das ist, je mehr wir auch jetzt zusammen darüber reden, desto mehr wird mir bewusst, dass der eigentlich Hauptcharakter auch so ein bisschen die Welt wohl an sich ja ist. Also ich mag das generell. Klar, Matthias ist 90% im Film und auch zu sehen. Und ich denke, das ist auch Absicht, dass man da in so eine POV reingelangt. Aber wie du ja auch gerade schon sagtest, so vermarktungstechnisch, dieser Trailer natürlich, worauf brichst du den Kern des Films halt hinunter? Und das ist ja auch das, was Steven erst so kritisiert hatte. Ich mag das, dass mal wieder ein Trailer in mir eine Neugier weckt und nicht eigentlich schon die Plot-Synopsis und die Auflösung in den 3 Minuten 50 Trailer schon zu sehen sind, sondern dass ich einfach denke, um was geht es da? Ich möchte davon mehr sehen. Jetzt, wo du noch auch sagtest, dass der Teufel so im Detail steckt mit den fehlenden Monitoren, ich konnte es nicht deuten. Warum sieht dieses Büro so abgespaced aus? Ja, das stimmt, da steht ja gar kein Monitor. Also das finde ich halt völlig faszinierend und deswegen möchte ich da auch direkt nochmal die Frage stellen, diese für mich, neben Matthias, wichtigste Protagonist ist für mich die Welt und ich mag das generell, wenn das Setting des Films ein Charakter ist. Und das hast du im Gegensatz zu fast allen deutschen Filmen in der letzten Zeit auch geschafft, so, weil das ist ja das Befremdliche. Wir wohnen nun mal hier, wir kennen diese Städte und das reißt mich immer aus der Immersion. In einem Hollywood-Film ist das natürlich leichter, ob Fantasy oder nicht. Die armen New Yorker, für die ist wahrscheinlich jeder zweite Film nicht so relatable. Aber worauf ich hinaus will, ist, wie viel von dieser Vision und dieser ganzen Arbeit, die meines Erachtens auch wunderbar gelungen ist, mit den Miniaturen und diesem Cropping ineinander mit reellen und irrealen Sets, wie viel von dieser Vision hast du am Ende auf die Leinwand gebracht? Ist es so, trotz diesen vielen Stimmen, die natürlich bei so einem Projekt mitreden, gelungen, deine Vision umzusetzen? Oder wärst du noch gern ein bisschen tiefer reingegangen? So, das ist so das Surreale vielleicht auch.
Ja, das kann ich ganz klar sagen. Ich wäre gern tiefer reingegangen. Es gibt auch wirklich, es wurden sehr viele Szenen rausgenommen. Das ist auch schmerzhaft. Das kann ich auch offen sagen. Ich bin trotzdem happy mit dem Ergebnis. Es ist trotzdem, die Welt ist ja nach wie vor da und auch diese ganzen Details jetzt quasi noch wieder schöner versteckt. Aber für mich war es natürlich noch eine Schulwiese, um noch viel weiter zu treiben. Die Sachen sind dann bei alle irgendwo angelegt und zu sehen. Also es gibt jetzt relativ wenig, was so ganz raus ist in Strängen oder was. Es gab halt einfach für die Nebencharaktere noch viel mehr zu tun, sage ich mal so. Und auch diese Arbeitswelt, die wir jetzt angesprochen haben, wurde noch konkreter zu Ende erzählt in einer mehreren Version. Aber ja, so ist es beim Film. Da bin ich nicht der Erste, dem Szenen geschnitten wurden. Am Ende wird, glaube ich, geguckt, ob der Film funktioniert hat oder nicht. Und dann kann man darüber nochmal nachdenken, was da richtig oder falsch war. Glaube ich so. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es wurde alles sehr heiß diskutiert mit verschiedensten Leuten. Aber auch die Frage war immer im Mittelpunkt so, was kann man eigentlich deutschen Zuschauern und Zuschauerinnen jetzt zutrauen? Und darüber kann man sich, glaube ich, auch nochmal gut erhalten. Man muss ja wirklich ehrlich sagen, es auch immer wieder viel floppt, auch an mutigen Sachen. Und da ist dann die Frage, okay, wer macht hier was eigentlich? Machen die deutschen Kinozuschauer den deutschen Kinofilm quasi klein? Oder geht man eh schon immer davon aus, die werden da eh nicht reingehen und man kann es sich gar nicht erlauben, mutig zu sein, weil man so oft bestraft wird? Also da habe ich auch keine Antwort. Dafür bin ich quasi auch noch zu jung im Business oder zu kurz im Business quasi, um das wirklich einschätzen zu können.
Wir hatten vor kurzem deinem Kollegen Dennis Gansel da. Das passt natürlich ganz gut zu deiner Aussage. Und er meinte auch, halt die Genres, die funktionieren, die kannst du halt an 3 Fingern abzählen in Deutschland. Und das meinte er jetzt gar nicht despektierlich auf die Filmschaffenden oder auf das Publikum, sondern einfach auf Grundlage von Fakten. Es gibt immer mal wieder klar Ausreißer, aber die sind halt selten im Genre. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen der Spagat, das Leben der Wünsche. So kam es mir so ein bisschen vor, unter diesem Deckmantel von etwas Vertrauten, eine sehr mythologisch aufgeladene humanistische Geschichte mit viel Symbolik zu erzählen, dass du das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, da reingemogelt hast, aber ich kann mir vorstellen, dass viele es nicht erwarten, sage ich mal.
Ja, ich finde jetzt wirklich, also das ist schon interessant, glaube ich, gerade weil er so verdichtet wurde, ist tatsächlich auch viel in kleinen Nebensätzen. Es gibt ja so ganze Kinderaufführungen, die den Fall des Icarus quasi eigentlich erzählt, die natürlich episch lang war. Muss man jetzt, glaube ich, nicht ganz zu Ende erzählen, das verstehe ich auch, aber natürlich war das eine perfekte Analogie auf ne, die es nicht wissen, griechische Mythologie. Icarus flieht mit seinem Vater auf einer Insel und indem sie sich Flügel selber basteln und der Vater sagt ihm, die Flügel sind mit Wachs festgemacht, fliegt nicht so an die Sonne. Und der junge Icarus aber findet das Flügel so toll und fliegt immer höher und fliegt nahe die Sonne und die Sonne schmilzt das Wachs und er fällt ins Meer herab und stirbt. Und es ist natürlich auch so eine logischerweise perfekte Analogie auf die Geschichte, die wir erzählen, von diesem Typen, der eigentlich niemand ist, ein Niemand ist und darunter leidet, und dann die Chance bekommt, immer größer zu werden und alles wird besser und er wird endlich vom Chef gesehen, befördert und eine neue Frau tritt in sein Leben und alles läuft und läuft und läuft und ihr wisst, dass der Sturz kommen wird, das steckt in der Geschichte ja schon drin. Das alles, um zu erklären, dass Tony sagt in der Vorführung, Siegbetzen, hört man jetzt eigentlich nur noch den einen wichtigsten Satz. Ob man das jetzt alles wirklich dann versteht, bleibt dahingesagt. Viele Leute kennen den Icarus-Mythos eigentlich gar nicht mehr, wer weiß. Das gehört jetzt eben zu diesem Film dazu, so in der Form, der jetzt ist, dass manche Sachen halt eben Leute, die es erkennen, drin ist. Für andere macht es dann vielleicht weniger Sinn und funktioniert hoffentlich trotzdem so. Das ist wie mit der Arbeit letztendlich so. Also war auch gerade eben, das habe ich ja vorhin schon gesprochen, dass relativ vielen Interviews immer auf diese futuristische Welt angesprochen wird. Und ich finde, die seit Jahren erkannt haben, dass es eben jetzt nicht einmal nur futuristisch ist, sondern es ist halt irgendwie so halb Persiflage, halb Retro, halb ja, ein bisschen Sarkasmus. Also wie gesagt, die reden halt in bekloppten Pfosten durch die ganze Zeit so und es wird halt immer alles vom KI-Algorithmus jetzt verbessert so und Ehrenweber, also unser Protagonist, will das alles nochmal noch krasser machen, indem man das angstbasiert macht und so weiter. Also alles so ein bisschen gelabert letztendlich, aber auch da quasi in sich eigentlich ausgedacht. Also um das mal kurz zu erklären, er selber, man weiß auch nicht genau, was er macht, er sagt irgendwann, er ist in der Analyseabteilung, aber er arbeitet die ganze Zeit an seinem Modell, also er arbeitet selber auch an einer Miniatur dieses Büros, wir haben Berliner ICC gedreht, was an sich auch wieder ein Abenteuer ist, das können wir gleich machen. Dann hat das riesige Büro, hat der quasi nachgebaut und möchte seinem Chef die ganze Zeit irgendwas erzählen, wie Sachen verbessert werden können als Team. Also er kommt quasi als mit diesem Teamgedanken, mit diesem, ich sag mal, so ein bisschen sozialeren Ansätzen am Anfang und der kommt aber die ganze Zeit nicht durch, wird dann auch von seinem Chef dann erniedrigend gefeuert. Und in der Szene, die eben leider ausgefallen ist, gibt dann seine Konkurrentin letztendlich den Posten des Chefs und übernimmt dann diesen Teamgedanken, sie übernimmt dieses Modell von ihm. Okay. So sind halt quasi viele Sachen in diesem Film. Wenn man genauer hinguckt, könnte man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Und es gibt relativ oft eine Antwort. Man kann den Film auch gucken, ohne diese ganzen Sachen zu sehen. Und ich hoffe, er funktioniert trotzdem. Aber ja, ich kann zu sehr vielen Szenen sehr, sehr viel sagen. Also er ist schon wirklich viel versteckt, auch im Hintergrund. Hat da wirklich das noch als kleine Anekdote, so wirklich sehr, sehr engagiertes Regie-Team, das ich hatte. Also alle, die das nicht wissen, das ist quasi echt eine Second AD, also die Assistenz, die zweite, hat im Prinzip auch zur Aufgabe, sich um die Komparsen zu kümmern und so weiter. Und die haben sich so ins Zeug gelegt. Wir haben ein Großraumbüro, da arbeiten, glaube ich, keine Ahnung, sagen wir mit 30, 40 Leute. All diese Personen haben einen Namen, haben ein Ziel, haben ein Ding, haben einen Hintergrund. Also es ist dann ein, das ist nicht alles zu sehen immer. Man sieht einmal irgendwie so, das ist der Muskelmann, der macht die ganze Zeit Sport und leider wieder rausgeschnitten Szenen hat er ihn rausgetragen und so weiter. Also die haben alle quasi irgendwie so ein Ding am Laufen, alles der Pechvogel gewesen hat. Aber in jeder Szene, wo man sieht, hat er einen Verband mehr und tut sich auch im Hintergrund im Regen und so Sachen. Das ist alles nicht mehr so richtig viel davon übrig, aber das nur als Erklärung irgendwie, warum mir die Arbeit in diesem Film wahnsinnig Spaß gemacht hat. Das ist tolles Team. Und da war an diesem Worldbuilding, nenne ich das mal so, sehr interessiert. Also wir haben ja gerade gesprochen, in vielen Filmen jetzt nicht so gemacht wird und ich habe das Gefühl, aber die Sehnsucht danach ist da und ich hatte ein Team, die sich so ins Zeug gelegt haben, das hat einfach Spaß gemacht. Tatsächlich, die gerade bei solchen Details ist, dass sie in einem echten Dreh gar nicht so leicht zu steuern ist. So, also es gibt dann, also ein Beispiel ist, wir hatten auch wirklich ein bisschen Komparsen auf der Straße. Da gab es auch viele Gedanken. Wir haben während dieser Vorbereitungszeit, also was man Pre-Production nennt, diese 3 Monate vom Dreh, man reist halt sehr viel, man fährt zu den Drehorten, man nimmt Spaß auf. Ne? Ich habe die Aufgabe gegeben, okay, guck doch mal an verrückten Sachen, die passieren, so aus dem Alltag, so, und das bauen wir dann ein, so. Und wir haben irgendwann, sind wir irgendwo eine Straße gelaufen, da kam ein Typ, der hat so 6 Bürostühle getragen. Das sah wahnsinnig lustig aus.
Das war Mo bestimmt. So.
Okay, na, Mo auf jeden Fall gut gemacht, danke. Nur um das zu erklären, dann baut man das halt irgendwo mal ein und dann muss aber auch, das ist dann wahnsinnig schwierig tatsächlich, weil es muss dann der richtige Take sein und dann musst du eigentlich doch hier an der Stelle musstest du das Close-Up nehmen. Genau da ist aber typisch losgelaufen und so. Und so. Das war natürlich auch nochmal interessant.
Das stelle ich mir als Regisseur so unglaublich schwer vor, weil du weißt, dein Fluch ist das ja alles zu wissen. Aber das ist halt so, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, doch vielleicht, du siehst in Herr der Ringe eine Armee von 100 Reitern und die haben alle Die haben alle die richtigen Metallhelme, da ist bis ins kleinste Detail alles ausgeschnitzt am Schild und viele sind nicht zu sehen. Und das Problem ist ja, du weißt, dass vieles davon nicht zu sehen ist, aber wenn du es halbherzig machst, dann überträgt sich das auf den Zuschauer und plötzlich fällt das eine Gummischwert auf oder was auch immer. Das heißt, du dieses Worldbuilding, was du gerade, das ist ja wahrscheinlich das Schönste am Filme machen und gleichzeitig das Schlimmste, weil du ja an allem hängst, ne? Da musst du dich wahrscheinlich dann so ein bisschen frei machen, aber es zahlt ja voll darauf ein, was ich und Steven ja offensichtlich auch so empfunden habe. Diese Welt ist durchdacht. Also die überträgt sich und dadurch nimmt die einen gefangen. Also die nimmt mich raus aus Deutschland, sage ich jetzt mal, aus meinem klingt jetzt ein bisschen doof, so, ne, aber das ist eine weltliche Geschichte. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das ein deutscher Film ist. Und das ist so ein bisschen shady, klingt das vielleicht, wenn man das als Kompliment meint, aber ich meine das halt völlig ernsthaft als Kompliment. Darüber habe ich überhaupt nicht mehr nachgedacht, ob ich da Matthias sehe oder nicht. So. Weiß nicht, wie es dir ging, Steven, ob sich das auch so auf dich übertragen hatte?
Also ich sehe das ganz genauso und wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit über dieses Worldbuilding hier gesprochen und da gibt es ja einen Aspekt, den wir beide auch total klasse fanden und zwar ist das die Einbindung des Darumas, ja, nochmal so ein bisschen kulturell. Kulturelle Mythik, die hier mit eingebracht werden, ja, genau.
Erik hält ihn gerade in etwas größer als im Film in die Kamera. Mal gucken, was er sich gleich wünscht.
Vielleicht kannst du ja dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also ich habe die Vorlage nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da schon mit drin war oder ob das jetzt so eine eigene Idee von dir war und warum dir das wichtig war, das so prominent mit einzubauen.
Das ist ganz interessant, weil im Roman irgendwann erwähnt wird. Also es spielt nicht so eine Rolle wie bei uns. Im Roman ist es so, da kommt gleich in Szene 1, also Kapitel 1, wird unser Protagonist gleich von jemandem im Park angesprochen und die werden diese Bilder angeboten. Und dann passiert das. Das haben wir ein bisschen Angst vor. Aber im Roman selbst gibt es das Wort Daruma und das habe ich dann gegoogelt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe so einen Daruma. Also für alle, das Daruma ist ein japanischer Glücksbringer. Das ist wie ein größeres Ei, rot, mit einem seltsamen Aussehen im Gesicht. Geschichte geht zurück auf so einen Mönch, der so stark meditiert hat, dass keiner einen Arm und Beine mehr hatte. Und in fernöstlicher Kultur ist es halt ein Glücksbringer. Man macht einen Wunsch, malt dann ein Auge schwarz, wartet, bis der Wunsch sich erfüllt. Wenn der Wunsch sich erfüllt, malt das zweite Auge schwarz und verbrennt ihn. Das konnte man leider jetzt auch in der gekürzten Version alles nicht so ganz verstehen oder mitbekommen. Ist ja, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich hoffe, dass Leute sich vielleicht, wenn sie es interessiert, sowieso mit diesem wirklich sehr interessanten Glücksbringer mal auseinandersetzen. Dann kriegt man das schnell mit. Da kam die Inspiration her letztendlich. Ich glaube, der Anstoß war von einem Freund und Regiekollegen David Flint, mit dem ich auch meine Firma St. Elephants habe, der das Drehbuch gelesen hatte und mich darauf hingewiesen hat. Wie wichtig es für einen Film ist, dass man natürlich ein Objekt benutzt, was irgendwas Abstraktes quasi symbolisiert, wie jetzt Wünsche und Wunscherfüllung. Das kommt einem vielleicht nicht so ganz klar, aber die Schwierigkeit an diesem Stoff grundsätzlich ist einfach, dass alles sehr abstrakt ist. Also wir reden einmal von Wünschen, aber wie ich ganz zu Eingangs ja meinte, dieser Zwiespalt zwischen was ist Wunsch, was ist Realität, was ist Traum und so weiter, was ist ein unterbewusster Wunsch? Wie zeigt man einen unterbewussten Wunsch? Daran haben wir uns erstmal wirklich auf die Szene ausgebissen. Das ist relativ schwierig, einen Gedanken zu zeigen im Film. Und die Figur letztendlich, die unser Protagonist von diesem quasi Späti-Besitzer-Typen gespielt von Henry Hübchen, der diese Wünsche eben gibt, in die Hand gedrückt bekommt, diese Figur, dieser Roma symbolisiert letztendlich erinnert uns wieder an diese Wunschkraft, die es vielleicht oder vielleicht nicht gibt. Das heißt, in den ersten Wünschen treibt er dieses Daruma oder wir springen in seine Tasche und seine Hand ist an dem Daruma. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der jetzt in 30 Sätze zusammenfasst. Es ist einfach eine Visualisierung einer abstrakten Idee. Die abstrakte Idee ist der Wunsch und das ist die Visualisierung davon. So, immer wenn wir das Daruma sehen, wissen wir, er wünscht, das sieht auch noch ein bisschen böse aus. Wenn die Wünsche sich, die immer böser und immer gemeiner werden letztendlich oder immer düsterer, damit wird dieses Daruma auch immer düsterer letztendlich.
Aber es ist, wie du schon sagst, dieses eine Aufhängersymbol, ne? Ob das jetzt bei, weiß ich nicht, bei Drive die Skorpionjacke ist. Irgendwas, ich sehe schon irgendwann die Collectors Edition 4K Blu-ray Box und da ist dann das Daruma wahrscheinlich dann drauf. Finde ich auf jeden Fall sehr ikonisch.
Gibt es dann mit als Collectors Edition mit Figur? Mit Daruma?
Ja, genau. Das wäre geil. Ja, cool. Wie das gut, dass es keine Matruschka ist, sonst, naja, ist ja schon. Tatsächlich habe ich, als dann klar wurde, dass wir dieses Interview mit dir führen, Erik, habe ich einen Kollegen von uns noch befragt, und zwar den lieben Jakob Sammelzimmer, der war auch jetzt letztens bei unserem Frankenstein-Spezial und schon öfters mal zu Gast. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal namens Sammelzimmer, wo er eben jetzt auch eine Kritik für das Leben der Wünsche hochlädt, weil er bei der Pressevorführung in Hamburg war. Kleiner Spoiler, er war auch ganz angetan, und ich habe ihn aber gebeten, weil er ja nicht das Privileg hat, mit dir direkt reden zu können, ein paar Fragen mitzunehmen, die direkt aus der Pressevorführung, die du uns hier beantworten kannst, und er hört sich den Podcast an und dann fließt dann in seine Review ein. Deswegen würde ich das gerne einfach mal jetzt machen, weil ich die Fragen persönlich auch sehr spannend finde. Pass auf. Das Leben der Wünsche wirkt in seiner Bildsprache und Atmosphäre sehr, sehr eigen. Fast wie eine Mischung aus realer Großstadt und surrealem Traum. Wie hast du diese Welt konzipiert und was war der Film, und jetzt kommt das Neue, genau diese Ambivalenz zwischen Realität und Fiktion zu erzeugen?
Und was war das Ziel? Ich glaube, du hast gerade Film gesagt, glaube ich, ne? Das Ziel.
Ja, genau. Ziel. Okay, was war das Ziel?
Diese Ambivalenz zwischen Realität und Fiktion zu erzeugen, also...
Das Ziel für mich war eigentlich ziemlich klar, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Wunscherfüllung, unterbewusste Wünsche, habe ich das Gefühl gehabt, wir betreten so eine Zwischenwelt, also eine Sache, die nicht erklärbar ist. Und alle kennen das aber. Also alle kennen diese Verbindung zwischen einem Wunsch der Wunscherfüllung, die überhaupt nicht erklärbar ist. Also wir sind viel abergläubischer, als wir denken. Und selbst sehr rationale Menschen, auch Atheisten, alles Mögliche, es ist teilweise absurd, woran wir glauben. So. Und mich fasziniert diese unsichtbare Welt letztendlich so. Weil egal wie, eben selbst wir an Magie oder sowas glauben oder an einen Gott oder eben gar nicht, jeder muss zugeben, dass wir in einer komplett unerklärlichen Welt, keiner von uns weiß, wo er vor seiner oder sie vor seiner Geburt war. So eine simple Frage können wir noch nicht mal beantworten. So, wir wissen wirklich nichts und wir wissen, aber es gibt diese unsichtbare Welt und wir haben uns, wir reden uns immer so ein, die Realität ist wahr, das ist das, wo es sich abspielt, aber selbst die Realität können wir uns auch nicht darauf einigen. So. Das ist tatsächlich was, was mich noch viel mehr interessiert über dieses Projekt hinaus. Das ist wirklich was, was mich in allem, was ich tue, eigentlich so interessiert, ist diese Grenze zwischen Traum und Realität letztlich zu untersuchen. So. Und das war das eine, was mich eben auch an dieses Projekt so krass gebunden hat, zu sagen, okay, das ist wirklich ein Film, der spielt mit dieser Idee, was können unsere Wünsche und was können unsere Gedanken eigentlich auslösen. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich Leute kennengelernt, die wirklich rational sind und trotzdem das Gefühl haben, oh, ich habe mir das so krass gewünscht, dass das passiert oder das weiß ich gerade gar nicht, da jetzt irgendwie schuld dran bin. Also eine Freundin von mir hatte ein sehr trubeliges Jahr im Positiven, hat sehr viel Filmpreise bekommen und kam zurück und man so, jetzt einfach mal ein Jahr Ruhe. Und das war halt Anfang März 2020 und dann kam Corona-Pandemie. Und sie hat erst mal einen Monat lang eben schlechtes Gewissen gehabt, weil ich wieder hatte, ihr Wunsch hat die Corona-Pandemie ausgelöst. Also mein Ziel ist es, der Menschheit und der Gesellschaft irgendwie zeigen möchte, in den Sachen, die ich mache, ist, wir gehen immer von der Realität aus und sagen, was ist das? So muss es sein. Und wir müssen das Problem in dieser Realität lösen. Und wir haben sehr viele Probleme und wir müssen es ganz toll auf diese Realität konzentrieren. Und alles andere ist Lenkung oder, es gibt dieses schöne Wort, das deutsche Filme immer bekommen, wenn sie fantastischer werden. Wenn man so quasi sich versteckt vor irgendwas.
So ein bisschen Eskapismus meinst du?
Eskapismus. Ja. Ich bin Eskapismus, genau. Das ist ein Eskapismus. Und ich bin der persönlichen Meinung, es gibt sowas wie Eskapismus nicht richtig. Ich glaube, dass auch quasi eine fantastische Reise oder irgendwas, was uns in so eine Traumwelt wirft, Emotionen in uns triggern kann oder rauskitzen oder berühren kann, die wir als Menschen brauchen und die wir in der Entwicklung als Menschen brauchen. Und in unserem Film jetzt, um da nochmal darauf zurückzukommen, Grenze verwischt immer mehr, weil er weiß ja immer weniger, ob seine Gedanken jetzt gerade die Welt beeinflussen oder nicht, bis jetzt dann wirklich, dass die Welt zerstört werden könnte durch seine Gedanken. Und deshalb war es so ein bisschen das Bild der Wahl, dass man sagt, okay, dann wir wissen es aus der Realität, die Leute erstmal so gleich einordnen können, rausnehmen. Also das, wie vorhin besprochen, dieser Weg raus aus dieser Stadt, die man sofort erkennt, sondern wir sagen, okay, wir bauen uns quasi eine Welt. Und diese Welt wächst oder verändert sich mit dem Protagonisten. Also wer darauf achtet, wird auch merken, dass die Stadt am Anfang noch relativ normal ist und die wird dann eigentlich immer... Jedes Mal, wenn man sie sieht, wird sie noch mal ein bisschen verrückter, bis hin, dass sie wirklich zu einer Traumstadt die so richtig lebt und atmet und sich bewegt wird. Und die hat so ihre eigene Dramaturgie letztendlich. Und wird dann am Ende, wenn wir wieder zur Konklusion kommen, so quasi wird sie wieder so relativ normal und brav quasi. Und
ja, auch die Kamera und Lichtsetzung habt ihr ja wirklich sehr darauf abgestimmt, dass man diese Wirkung dann auch immer mehr erfährt als Zuschauer. Finde ich gut, ja.
Also wir sprudeln uns da immer mehr so rein. Wir fangen mit einer normalen Welt an und enden wirklich, oder nicht enden, aber wir haben einen Höhepunkt wirklich in einem als solchen deklarierten Traum auch, wo dann wirklich alles möglich ist letztendlich und so. Und landen wir da, wo wir waren, natürlich als veränderter Protagonist mit neuen Erkenntnissen. Aber insofern war das jetzt gar nicht irgendwie, fand ich jetzt so ein Mittel zum Zweck. Es ist, weil ich so sage, okay, ich muss jetzt unbedingt so einen Film machen und jetzt brauchen wir den Stoff dazu, sondern ich fand, der Stoff hat dazu gepasst. So, also es ging nicht darum, einfach nur Effekte zu machen, sondern die Effekte sollen immer dazu dienen, die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Kram reingeworfen aus meiner Sicht, sondern es ist schon alles an den Stellen, wo es dann sein soll, dass es sich so langsam reinschraubt und man so nach und nach mit in diese Traumwelt reingezogen wird, um dann zum Schluss zu kommen, irgendwas gibt's da. Also da bin ich mir sehr sicher. Also dass wir mit unserem Sinn überhaupt gar nicht alles erfassen können, aber schon ein gewisses Gefühl haben, dass da irgendwie Sachen gibt, die können wir einfach nicht erklären. So. Die sind größer als wir. Und wir tun uns gut, uns daran zu erinnern. Und es tut der Gesellschaft gut und es tut der ganzen Menschheit, glaube ich, gut, das immer wieder eine kurze Erinnerung dazu bekommen, dass das zum Menschsein dazugehört.
Das ist eine sehr tiefenphilosophische Antwort, die ich jetzt Jakob glückwünsche, dass er sie in sein Video verpacken kann, als Essay dann wahrscheinlich. Aber danke, sehr aufschlussreich. Ich würde trotzdem noch zwei Fragen von ihm mit reinnehmen. Und zwar etwas, was mir auch aufgefallen ist. Viele Figuren bleiben für das Publikum eher rätselhaft und zurückgenommen. Ich würde das Attribut symbolisch benutzen in dem Fall. War diese emotionale Distanz zwischen den Figuren, also beziehungsweise vom Zuschauer zu einigen Nebenfiguren, eine bewusste Entscheidung, um die Botschaft oder das Thema des Films stärker in den Vordergrund zu stellen?
Ja und nein. Also ja, weil wir mit dem Film einfach zu viele, also sehr viele Ebenen haben. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Wir haben letztendlich auf der einen Seite die Geschichte eines Pärchens, das lernen muss, das sich auseinandergelebt hat. Wir haben eben kapitalistische Welt, wir haben die Welt der Wünsche, wir haben romantische Fragen, wir haben sehr viele den Themen strengen und man kann jetzt natürlich nicht jede Figur komplett 3D zu Ende erzählen und deren Bogen erzählen. Insofern, bei manchen Figuren war das Ganze so gewollt. Ich meine, jede Figur hat eine gewisse Funktion zur Geschichte, die auch sehr definiert ist. Also ich habe das dann auch in verschiedenste Positionen gesetzt. Ich habe auch verschiedenste Hauptfiguren in Element unterteilt, letztendlich so, damit man ein bisschen verstehen kann, wie was. Also wir haben mit Felix so ein Wasserthema, der hat ein Wasserthema, er hat Angst vor Trinken und muss sich dann auch quasi durchs Wasser kämpfen, wenn mit der romantischen Geschichte die Frau, die kennenlernt, so ein Luftthema, die spielt so ein Theremin und wirklich das luftigste Elemente, luftigste Instrumente gibt und seine Frau so ein Erdthema, die arbeitet mit wüchsen Skorpionen und so. Wenn man beachtet, haben die auch dann Farbkodierungen letztendlich so weiter. Und dann gibt es noch das Feuer, das ist dann die Arbeit, ist dann seine Konkurrentin, die immer Zigaretten raucht und so weiter. Und hat so ein. Insofern haben wir das dann so ein bisschen, die Welten dann schon so gebaut, dass diese Figuren eine Funktion erfüllen für die Entwicklung des Protagonisten letztendlich. Es gibt Figuren, die aus meiner Sicht durch die Kürzung verloren haben. So, also gerade der Arbeitsstand wurde eben sehr stark verkürzt. Der hatte eben nochmal so eine, wie ich vorhin angedeutet habe, mal so eine Auflösung letztendlich. Und auch die Ehefrau, Bianca gespielt von Lisa Heyer, hat Kürzungen bekommen, die aus meiner Sicht sie auf jeden Fall ein bisschen uns ferner gestellt haben, als es gedacht war.
Okay. Die letzte Frage. Der Film trägt eine klare existenzielle Botschaft in sich, ohne dabei die vertrauten Muster einer klassischen Feelgood-Erzählung zu bedienen. Wie wichtig war es dir, diese Art von Sinnsuche auf so eine unkonventionelle Art und Weise zu erzählen?
Sehr. Soll ich mit
Ja,
nein. alles andere würde ja auch scheiße klingen. Nee, also natürlich ging es. Natürlich geht es mir darum, also Sinnsuche finde ich natürlich persönlich schön. Wie in meiner kurzen philosophischen Abhandlung schon dargestellt, ging es mir ja auch irgendwie darum, gewissermaßen auch in einem letztendlich ja doch irgendwie viel guten Film zu gucken, ob man nicht eben diese zugrunde liegende Thema, diese Unsicherheit des Menschseins auch mal ansprechen kann und sagen kann, hey, es gibt eben diese andere Welt, Leute. Wir haben ganz viele Probleme in der echten Welt. Wir müssen uns aber auch mit unserer Spiritualität oder mit unserem Inneren auch mal beschäftigen. Wir müssen auch am Zwar reingucken, eben dieses Unsichtbare erkennen, was da in uns ist. Und insofern war mir das natürlich sehr wichtig, dass man ein Gefühl hat für diese Figur und was sie durchmacht. Dafür braucht es dann letztendlich eine Erkenntnis und es braucht leider auch, was ist leider, es braucht dann eben auch eine gewisse Art von Happy End, dass man sagen kann, okay, die Figur, in unserem Fall eben dieser unzufriedene Mitvierziger in der Midlife-Crisis, der das Gefühl hat, er hat nicht alles bekommen vom Leben. Dem, was will ich dem denn jetzt mal gönnen? Was fehlt denn aus meiner Sicht? Das hat natürlich auch mit mir selbst zu tun, mit Menschen, die mir wichtig sind und auch in der Beobachtung. Du hast vorhin, wie ich finde, sehr schön gesagt, er ist irgendwie die ganze Welt. Und ja, das ist leider aus meiner Sicht, finde ich gerade so, leider, das ist die ganze Welt irgendwie. Also vielleicht die westliche Welt auf jeden Fall. Wir sind alle so unzufrieden und so wollen immer mehr. Wir wissen alle, dass man jetzt nicht die ganze Zeit immer mehr haben kann. Wir wissen, dass unser System auch ausgebaut ist, dass es immer wächst und wissen gleichzeitig, dass es nicht ewig gut gehen kann. Neue tun was denn so und wollen eher noch mehr. Also keiner von uns möchte irgendwie nächstes Jahr weniger verdienen, einfach so als dieses Jahr. Wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr mehr verdienen und so weiter. Kann man jetzt natürlich alles ausweiten. Kann man auch über.
Aber wofür halt, ne? Das ist halt die Frage, wofür wollen wir mehr verdienen, so, ne?
Genau. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber die Frage ist dann auch wirklich, die zu Thema Winsuche ist ja auch eine Glückssuche in unserem Fall. Er sagt ja, ich bin nicht mehr glücklich und deshalb will ich diese Wünsche letztendlich und lässt sich dieses Spiel ein. Und dann kommen wir dahin, was ist eigentlich Glück? So, können Wünsche uns zu Glück führen? Ist eine der Fragen, die der Film stellt. Und da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Weil natürlich weiß man in so einer faustischen Geschichte, weiß man schon, da wird irgendwie nicht alles gut gegeben. Das ist ja, damit überrascht man niemanden. Was ich aber schon interessant finde, ist, wenn man das raushören kann aus diesem Film, wenn man es möchte, dass wir schon denken, dass unsere Wunscherfüllung zu Glück führt. So, und da sehe ich eben einen Teil des Problems, was auch mit diesem Männerbild zu tun hat und so weiter. Also wenn ich diese Sache habe, wird es mir besser gehen. So, wenn ich diesen Job habe, wenn ich dieses Auto oder dieses Fahrrad oder diesen geilen Urlaub oder diese Wohnung und so weiter und so weiter haben werde, dann werde ich ja glücklich sein. Und der andere hat es, deshalb hätte ich das auch gerne und so weiter. Und das ist so ein Missverständnis. Also wir haben verlernt, wie man wünscht, ist eine meiner Thesen so. Und das steckt jetzt nicht alles komplett 1:1 so in dem Film drin. Man kann es sich, glaube ich, zusammenbauen, wenn man möchte oder wenn man selber ein bisschen drüber nachdenkt. Mein Gefühl ist, wir haben vielleicht zu wünschen, weil wir uns immer nur dieses Ding einfach wünschen. Wir haben vergessen, dass wir das Ding gar nicht wollen, sondern wollen das, was das Ding uns für ein Gefühl gibt. So. Und das ist ein wesentlicher Schritt, um nicht unbedingt glücklicher zu werden, weil das ein ganz anderes Thema ist. Glück ist viel zu flatterhaft, aber wo wir vielleicht inneren Frieden finden. So. Indem wir uns nicht das Ding wünschen, also vielleicht nicht das, sagen wir mal, plattes Beispiel, das wir alle so halb kennen, das coole Auto, sondern das Gefühl der Mobilität so beispielsweise so, oder, oder die Sicherheit oder die Freiheit, das ist das, was wir uns wollen. Oder die Liebe letztendlich, aber nicht quasi in so einem Gefühl von, ich möchte, dass diese Person mich liebt, sondern in etwas, was in uns ist. So. Also das Gefühl, geliebt zu werden, das kann man sich gerne wünschen. Also sobald man anfängt zu sagen, ich möchte, dass diese Person mich liebt, ist man schon auf dem falschen Weg. So. Also man muss sich das schon mit auseinandersetzen, aber es lohnt sich. Wir müssen das machen. Wir müssen das als Menschen machen, wir müssen das als Gesellschaft gerade machen.
Wow, ja. Steven, bitte übernehmen.
Das ist absolut abgefahren, wie viel das Interview hier nochmal den Film noch besser verstehen lässt. Also das war total, total tolle Einsichten bekommen und auch diese philosophischen Ausflüge, die du gemacht hast, für sowas bin ich halt auch immer offen. Und also ich würde mich auf jeden Fall auf einen Director's Cut von dem Film freuen. Also wenn es den irgendwann geben wird, dann sag Bescheid. Grad, ja. Da und das dann nochmal sozusagen im Rückblick auf all das, was wir heute gelernt haben, das wäre auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Also danke für deine Zeit. Wir wollen auch deine Zeit hier achten. Wir sind schon ein bisschen drüber. Wir hatten eigentlich was zum Beginn der Folge geplant, was wir dann aufgrund des Starts des Interviews haben wir so ein bisschen unseren ganzen Ablauf über den Haufen geworfen, weil wir dachten, es ist doch eigentlich immer schön, einen Filmemacher auch über Filme kennenzulernen, und du wirst sicherlich schon das ein oder andere Mal gefragt worden sein, was ist denn dein Lieblingsfilm? Aber wir haben uns gedacht, wir splitten das nochmal so ein bisschen auf. Wir fragen dich jetzt nach 4 Filmen und immer mit einem bestimmten Kriterium. bekommen. Und der erste Film soll sein der, der dich geprägt hat. Wie auch immer du das interpretierst.
Und es darf nur einer sein, ne? Film, der mich geprägt hat. Fear and Loathing in Las Vegas.
Okay.
Mich prägt, weil ich bin da ins Kino und wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Ich würde mal so sagen, so 17, 18 oder sowas. Mhm. Also war jetzt nicht so komplett jung, aber irgendwie so, dass dieses so ein Film über etwas, was man gar nicht so richtig in Worte fassen kann, also in dem Fall also Drogenrausch, aber letztendlich ein bisschen zu dem, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dieses Unsichtbare oder dieses nicht erklärbare, unrational, dieses Eintauchen in eine komplett andere Welt, hat mich so krass geflasht. Das hatte ich so überhaupt nicht erwartet und ist für mich einer der Filme, an die ich immer gerne, mich so gerne dran zurückdenke, was für ein Gefühl das mir ausgelöst hat.
Okay. Willkommen im Fledermausland.
Genau. Also total cool. Interessanter Pick. Ja.
Ich kann auch Citizen Kane sagen, sonst was. Das sind auch alles für, oder Himmel über Berlin und diese. Aber tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das so ein Ding, ich weiß genau, in welchem Kino ich ihn geguckt habe. Ich weiß genau, wie ich da rauskam. Ja, mit meinem Kumpel standen wir dann, sind pickeln gegangen, standen, haben zum ersten Mal wieder angeguckt, was war das denn gerade so? Und für mich hat er nicht so jemanden, der irgendwie, ich hatte die ganzen Bilder und Gedanken und inneren Welten, ich hatte keine Drogenerfahrung, ich konnte das nicht als Drogen irgendwie verstehen, ich konnte es aber irgendwie als irgendwas anderes, Visuelles irgendwie so, das hat was mit mir gemacht, so, also das, klar, bin natürlich auch großer Terry Gilliam-Fan grundsätzlich, aber ja, auf jeden Fall einer, ich könnte jetzt aus dem Stand auch noch sechs andere große, tolle, besondere, für mich prägende Filme aufzählen, aber lassen wir mal bei dem.
Toller Pick.
Vielleicht kannst du ja die anderen Filme auch in die anderen Kategorien eingruppieren, denn das nächste ist ein Film, den du immer wieder schauen kannst.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das ist ein Film, den ich sehr gerne immer wieder gucke, weil der immer wieder neu, man denkt immer wieder was Neues drin. So, das ist der absolute Wahnsinn. Punkt. Auch da fallen mir noch andere ein, aber weil er vorhin schnell weg wurde und ich auch nochmal sagen wollte, wie toll ich diesen Film finde. Finde ich wirklich eine besondere Mischung aus berührend, eben auch visuell spannend, durchdacht, aber auch toll gespielt. Also an dem stimmt wirklich alles.
Und vor allem, was wird genau wie bei Das Leben der Wünsche, was würdest du sagen, was der Film für ein Genre ist? Kann ich nicht sagen.
Ja.
Wundervoll.
Ja. Ja, ich mag tatsächlich für die kein richtiges Genre haben. Ich weiß, wie schwer das ist und wie schwer das in der Vermarktung ist und so weiter. Aber mein Leben hat auch nicht so ein Genre irgendwie so. Also das ist so. Gleichzeitig mag ich Genrefilme. Ich gucke sie gerne, aber irgendwie die Sachen, die aus Maus kommen, sind irgendwie so sowas halt irgendwie.
Okay, das nächste wäre ein Geheimtipp.
Kann auch ein Film sein, der deiner Meinung nach vielleicht einfach zu wenig Aufmerksamkeit genießt. Das ist ja mal so schwer in Worte zu kleiden.
Muss ich mal kurz nachdenken. Was bei den nächsten machen, ich denke mal über den anderen nach.
Okay, der letzte ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, so ein klassischer Guilty Pleasure, so einen, den man eigentlich nicht gut finden sollte, aber der es für einen dann doch macht.
Ja, das sind natürlich die ganzen 80er Filme. Guilty Pleasure ist weit ausgeholt, aber ich finde Zurück in Zukunft ist für mich eigentlich nach wie vor so aus dieser 80er heile Welt. Commerce-Film ist immer noch der geilste Film, irgendwie, den es überhaupt gibt. Also Zurück in die Zukunft 1 und 2. Weil nicht so richtig guilty, ne?
Das ist ein bold move auf jeden Fall, aber ich finde, als Regisseur darf man das durchaus sagen, wenn du dich da geltig fühlst.
Ja, nein, es wird immer so ein bisschen, ja, vielleicht als Regisseur, vielleicht ist das halt, weil das immer so...
Ist halt Popcorn-Kino, das Blockbuster.
Ja, genau. Popcorn-Kino, genau.
Ja.
Okay. Also dann hat er eine Geheimtipp.
Kann ja gerne was Deutsches sein. Irgendwann, ich hoffe ja jetzt, was auf meine Watchlist zu setzen, ne?
Ja, ich würde jetzt auch gerne was Deutsches sagen, das versuche ich schon die ganze Zeit. Die ganzen deutschen Filme, die mir einfallen, sind entweder sehr alt oder sehr bekannt. Kein Geheimtipp in dem Sinne. Da hast du mich erwischt.
Ja, dann internationalisiere es auch gern.
Anscheinend habe ich nur sehr erfolgreiche Filme im Kopf.
Ist, glaube ich, also ich finde ich aber von den Kategorien auch am schwierigsten, so aus dem Stegreif, ne? Also
um vielleicht so, was mir so einfällt als Geheimtipp ist The Fall von Tarsem Singh, der einer der visuell berauschendsten Filme, über den einfach niemand spricht. Also das ist so eine Art so Kategorie, weißt du? Weiß nicht, ob der was sagt.
Ja, klar. Aber hätte ich jetzt auch schon gesagt, das ist gar nicht mehr so, also vielleicht auch in unserer Welt, ne? Ist es gar nicht mehr so ein Also krasser Geheimtipp irgendwie. Ein Film, der mich war immer noch berührt, an den ich immer noch denke, ob ich nur einmal gesehen habe, ist The Book and Circle. Mm. Book and Circle Breakdown heißt der, glaube ich.
Oh ja.
Aber er hat dann auch, glaube ich, irgendwie diverse Preise gewonnen, dass man ihn kennt. Schmetterling in Tower Glocke, aber ich glaube, den würde man auch irgendwie...
Ja, das kann gar nicht sagen. Aber also ich finde, The Broken Circle ist auch wenn er Preise gewonnen hat, denke ich, den meisten nicht so geläufig. Also
Broken Circle Breakdown hast du gleich, ne? Der finde ich jetzt so spannend, weil ich weiß, dass die in dem Schnitt erst diese Geschichte so erfunden haben quasi. Die haben den wahnsinnig stark verändert und haben im Schnitt diese tolle Form, die der Film dann gefunden hat irgendwie. Und der ist wahnsinnig berührender Film.
Ja.
Das ist so eine, wo ich auch manchmal merke, wenn ich mit Leuten drüber reden und merke, die haben den noch nicht gesehen. Deshalb fällt mir jetzt gerade so als erster ein.
Ja, dann haben wir das jetzt als Kulturbeitrag hier mit dir zusammen einfach gemacht. Ich finde auch, auf den Film sollte man mal wieder hinweisen. Falls du dich jetzt fragst, der Originaltitel ist Broken Circle Breakdown und bei uns hat man ihn dann halt in The Broken Circle genommen. Weiß der Geier, aber es ist ein sehr berührender Film. Den haben wir hier im Podcast auf jeden Fall auch besprochen und ich würde dir vollkommen zustimmen, das ist ein Film, über den muss mehr geredet werden, weil der auf so vielen Ebenen so speziell ist, finde ich. Und es ist nicht einfach nur ein Drama, der hat auch zwischendurch so tolle Musikperformances, der ist auch so lebensbejahend. Nur dann kann es ja auch ein gutes Drama sein, ne? Irgendwie, deswegen, ja, ich finde, das ist ein durchaus geiler Pick von dir. Aber apropos geiler Pick.
Ich war heute Nacht auf und sage, warum habe ich denn nicht diesen Film gesagt?
Ja, schreib uns das, dann schickst du uns eine Sprachnachricht und dann schneiden wir das noch mit rein. Aber apropos geiler Pick, weil wir sind jetzt schon, haben ein bisschen was auf der Uhr und wir würden jetzt natürlich gerne wissen, neben dem Leben der Wünsche, für dich ist das ja jetzt so ein abgehaktes Thema. Die Welt da draußen bekommt den Film jetzt und deswegen wird das noch eine Weile präsent sein, sicherlich in deinem Leben. Aber was passiert denn danach oder was sind so Projekte, auf die man sich bei Eric mit freuen kann? Gehst du jetzt voll direkt in den nächsten nächsten Langfilm rein, wieder Kurzfilme? Eine ganz andere Geschichte. Hol doch gerne noch mal ein bisschen aus, was können wir von dir erwarten?
Ja, ich schreibe an zwei verschiedenen Stoffen. Das eine ist eine deutsch-französische Liebesgeschichte. Mir ist aufgefallen, es gibt auch keinen richtig deutsch-französischen Film, bei mir ist es nicht. Und es ist ein Sci-Fi-Stoff, in dem ich arbeite. Genau, also insofern, da gibt es so diverse Projekte, die da liegen. Ich habe extrem Bock, wieder Kurzfilm zu machen. Also dieses Projekt hat einfach sehr intensiv, hat sehr viel Zeit und Energie gekostet. Und ich habe extrem Lust, einfach wieder, ich sage mal so, schnelle Sachen zu machen, so ein bisschen da, wo ich herkomme. Und doch letztendlich in der Corona-Zeit, als dann alle Projekte erstmal stillstanden, angefangen, letztendlich kleine Tricks, so genau diese Perspektivspiele und analoge Tricks und so weiter auf TikTok und Instagram hochzuladen, was extrem gut funktioniert hat damals und jetzt eben hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, sodass sich da quasi so eine zweite Welt aufgebaut hat bei mir. Auch irgendwie Zeit in Anspruch nimmt, aber mir wahnsinnig viel gibt. Also gerade in Zeiten, wo beispielsweise hier bei dem Leben der Wünsche-Pod, vielleicht wo es mal irgendwie nicht weiterging oder wo die Arbeit irgendwie so intensiv wurde, dass man gar nichts mehr gesehen hat, irgendwie so weiter. Diese kleinen Projekte, diese Mini-Sachen oder kleinen Reels und so weiter, sind mir extrem wichtig geworden, weil ich so eine Idee einfach spontan umsetzen kann. Also ist jetzt gerade mein Ziel eigentlich jetzt mit sehr viel Energie und sehr viel Spaß und sehr viel Freude und viel neue Erfahrung quasi. Also jetzt diese ganze Welt wieder zu entdecken, um mich herum die Videos zu machen, die Kurzfilme zu machen, zu schreiben, zu drehen. Ich bin gerade sehr inspiriert und wirklich wahnsinnig Lust, mich so ein bisschen auch fast schon wieder nach dieser Tour irgendwie, nach der Presse und dann ganzen wieder ein bisschen zurückzuziehen und wieder zu machen, zu drehen, zu kreieren.
Okay, also wieder ein bisschen den experimentellen Weg auch einzuschlagen, genau. Und ein bisschen Guerilla. Klingt super spannend. Also auch wenn ich mich natürlich persönlich direkt auf den nächsten Film von dir freuen würde. Aber wir wissen, dass es natürlich schwer ist, auch in Deutschland so hochbudgetierte Filmprojekte dann zu machen. Aber wir freuen uns, egal auf was da kommt. Und ich würde sagen, wenn das so dein Ausblick ist, ansonsten gern noch, wenn du ein paar letzte Worte hast, lass sie hier. Ansonsten sind wir eigentlich durch mit der Folge. Oder Steven, habe ich irgendwas vergessen aus unserem Sheet?
Nee, das war jetzt nochmal ein super Abschluss. Ich denke, das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch, auch für die Zuhörer da draußen. Und von daher wirklich vielen Dank, Eric Schmidt, dass wir die Chance hier bekommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke euch. Meine letzten Worte sind, wer immer das hört, bitte geht ins Kino. geht gerne in das ihr wünscht, aber wenn euch das jetzt nicht interessiert, geht dann halt in einen anderen Film. Aber geht ins Kino, erlebt was, sitzt bekannten Leuten im dunklen Raum, geht auf eine Reise. Das ist wichtig. Das ist wichtig für uns alle und für die Gesellschaft und fürs Menschsein. Lasst euch drauf ein. Und euch beiden vielen Dank. Das waren sehr schön kluge Fragen. Habt ihr wirklich sehr gut gemacht und danke für euer Interesse.
Vielen Dank, dass du da warst, Leute. Amen. Hört auf Erik, geht ins Kino. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen, außer tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Macht's gut. Vielen Dank, Erik. Ciao und viel Erfolg mit dem Film.
Dankeschön.